Wenn ich an meine Kindheit denke und so in Kindheitserinnerungen schwelge, was ich übrigens, je älter ich werde, immer öfters tue, dann denke ich auch sehr gerne an den Weinberg meines Großvaters. In den Ferien, wenn wir aufs Land zu Oma und Opa durften, haben wir uns immer riesig gefreut, in den Weinberg zu gehen. Ein Weinberg ist schon was Besonderes. Es ist etwas anders als ein Kartoffelacker oder ein Maisfeld. In dem Weinberg, da steckt Arbeit, da steckt Liebe, da steckt Erfahrung, da steckt Sachkenntnis und Fingerspitzengefühl drin. Da steckt Hoffnung drin auf einen guten Wein. Der Weinberg hat es irgendwie in sich. Und wir werden heute in dieser Predigt auch von einem Weinberg hören. Ich fahre also nicht fort mit unserer Reihe über die Bergpredigt, sondern weil heute die Karwoche beginnt, möchte ich mit uns ein Wort betrachten, das Jesus in der Passionswoche gesprochen hat. Wir haben ja heute Palmsonntag, Calvin hat uns aus dem Evangelium vorgelesen, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Wir haben unseren Herrn gefeiert als den König. Und auch unsere Sehnsucht zum Ausdruck gebracht durch diese Lieder, dass wir uns auf diesen Tag freuen, wenn er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Damals am Karfreitag ist Jesus nicht auf einem hohen weißen Ross nach Jerusalem geritten, sondern auf einem Esel, demütig, sanftmütig und doch als der dienende Messiaskönig. Von der Jüngerschar wird er gefeiert. Die Menschen jubeln, freuen sich in der Hoffnung, dass dieser Jesus, der solche grandiosen, übernatürlichen Wunder tun kann, gerade eben auch Blinde geheilt, Lazarus auferweckt, dass der endlich die politische Wende im Land bringt. Einigen Pharisäern wird das Ganze dann doch zu bunt. Und sie ärgern sich darüber, dass Jesus wie der Messias gefeiert wird. Am liebsten würden sie ihn beseitigen, hätten sie ihn schon längst beseitigt eigentlich. Zu Beginn der Passionswoche kommt also Jesus nach Jerusalem. Wir haben es auch gelesen, dass er zuerst den Tempelbezirk reinigt, der durch die Händler und die Geldwechsler sozusagen das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle gemacht hatten, wo es nur noch um eine Mammon ging. Sie gebrauchten Gott für ihre Zwecke. Und das regt natürlich die Schriftgelehrten und die Hohepriester, die Leiter des Volkes, granatenmäßig auf, dass Jesus da so autoritär auch Ordnung bringt in den Tempel. Und sie stellen Jesus die Frage, aus welcher Vollmacht tust du das? Wer steht hinter dir? Jesus kennt die Herzenseinstellung der religiösen Führer und er stellt eine Gegenfrage. Er fragt sie, durch welche Vollmacht Johannes der Täufer, der sehr geachtet wurde und den das Volk kannte, taufte. Und die Schriftgelehrten, die wollen keine Antwort geben. Warum denn? Aus Angst vor dem Volk. Die wollten keinen Tumult. Und dann leitet Jesus über. Und er erzählt das Gleichnis von dem Weinbergbesitzer. In allen Evangelien, wo dieses Gleichnis berichtet wird, steht es hinter der Vollmachtsfrage. Matthäus hat zuvor noch ein zweites, kürzeres Gleichnis eingeschaltet, das Gleichnis von den beiden Söhnen. Wir können aber davon ausgehen, dass die Vollmachtsfrage und das Gleichnis von den bösen Weinbergpächtern unmittelbar aufeinander folgte. Die Geschichte, die wir jetzt gleich lesen werden, ist also eine Reaktion Jesu auf die Vollmachtsfrage. Als solche ist sie zu verstehen. Und sie enthält seine indirekte Antwort. Hören wir, was Jesus sagt aus Lukas 20 ab Vers 9. Daraufhin, das heißt also anschließend auf diese Vollmachtsfrage, erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, er verpachtete ihn und verreiste dann für längere Zeit. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter, sie verprügelten den Diener und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Mann einen anderen Diener. Aber dem ging es nicht besser. Sie verprügelten ihn, trieben ihren Spott mit ihm und jagten auch ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten. Auch den wiesen sie ab. Sie schlugen ihn blutig und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was soll ich tun? Fragte der Besitzer des Weinbergs. Ich werde meinen Sohn schicken, ihn, den ich so sehr lieb. Von ihm werden sie Achtung haben. Als die Pächter den Sohn kommen sahen, überlegten sie, was sie tun sollten. Das ist der Erbe, sagten sie zueinander. Wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit den Weinpächtern machen? Er wird kommen und sie umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Die Zuhörer waren entsetzt, nur das nicht, sagten sie. Jesus sah sie an und sagte dann, was bedeutet denn jene Schriftstelle, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert. Und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Soweit das Wort Gottes. Ich habe die Botschaft überschrieben: Wie stehst du zu Jesus? Denn hier geht es um die Geschichte eines Zusammenpralls von Gott und Mensch. Der historische Hintergrund, auf den Jesus hier anspielt, ist leicht zu erkennen. Das Gleichnis fasst im Prinzip die Geschichte des Handelns Gottes mit Israel zusammen, dieses rätselhaften Volkes, das nach dem Massaker am 7. Oktober täglich in den Medien vorkommt, das so unbeliebt ist und das trotz allem das Volk ist, das Gott in sein Herz geschlossen hat. Mit diesem ungeschliffensten und sprödesten Volke, wie Lessing das einmal genannt hat, nimmt Gott Verbindung auf, um damit sichtbar zu machen, dass er nicht den Menschen in seiner Größe, sondern dass er den Menschen in seiner Fragwürdigkeit sucht. Lass uns das Gleichnis ein bisschen genauer untersuchen. Das Erste, was wir hier sehen, besonders in den Versen 1 bis 16, ist Gottes unendliche Langmut im Gegensatz zu der Rebellion des Menschen. Jesus nimmt also offensichtlich den Ball auf, den ihm seine Gegner da im Tempel zugespielt haben. Und das Gleichnis ist durchsichtig, dass wir es fast als Allegorie bezeichnen können. Der Mann, der diesen Weinberg anlegt, ist ein Bild für Gott, für Gott den Vater. Gott wird öfters im Alten Testament mit dem Weingärtner verglichen. Denken wir doch nur an das bekannte Weinberglied in Jesaja 5. Dort steht im Klartext, wer der Weinberg ist. Denn der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, ist das Haus Israel. Das Gleichnis gewinnt vielleicht seine Anschaulichkeit durch das Pächtersystem in dem damaligen Galiläa. Viele galiläischen Bauern waren damals zu Pächtern herabgesunken. Große Teile des Landes, wie zum Beispiel das obere Jordantal, die nördliche, westliche Uferlandschaft am See Genezareth, war in der Hand von Großgrundbesitzern. Und zum Teil wohnten diese reichen Menschen außer Landes. Sie verpachteten ihre Weinberge. So eine Verpachtung ist ja im Grunde ein Vertrag. Sie beinhaltet die angemessene Bewirtschaftung dieses Weinberges und die rechtzeitige Abgabe der Pachtsumme, entweder in Naturalien oder auch in Geld. Dieser Hinweis im Gleichnis, dass der Weinbergbesitzer für längere Zeit verreiste, bedeutet so viel, dass Gott nicht wie ein Mensch greifbar in der Nähe wohnt, auch wenn er überall gegenwärtig ist, sondern in seiner Göttlichkeit ist er abgesondert und er wartet ab, wie die Pächter ihre Verantwortung wahrnehmen. Wer genau sind die Pächter? Sie sind die Führer Israels, die Hirten. Sind diejenigen, die das Volk repräsentieren. Zur gegebenen Zeit schickt der Weinbergbesitzer, der ein Bild für Gott ist, seine Diener, haben wir gelesen. Er schickt seine Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag geben zu lassen. Nun, wer sind die Diener? Oh, ihr seid gut. Die Diener und Knechte sind im Alten Testament vor allem eine Bezeichnung für die wahren Propheten. Immer wieder hat Gott durch seine Diener, durch seine Propheten versucht, sein Volk zu beeinflussen, es zur Umkehr zu rufen. Hier wird also schon mal deutlich, Gott hat in der Behandlung Israels keine Fehler gemacht. Er hat dieses Volk nicht überfordert. Er hat nicht frühzeitig Früchte verlangt, wo noch keine Früchte sein konnten, sondern, wie haben wir es gelesen, zur gegebenen Zeit, das heißt zur Zeit der Reife, der Ernte, schickte er seine Diener. Was hat Gott von seinem Volk eigentlich für Früchte erwartet? Was könnten solche Früchte sein, sein Anteil an Früchten? Nun, Früchte, die Gott von seinem Volk erwarten könnte, das könnte zum Beispiel das sein, was in Micha 6, Vers 8 zusammengefasst steht. Was steht denn da? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun? Und Recht tun kannst du nur, wenn du das Wort, sein Wort hältst. Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott. Man könnte auch an Israels uraltes Glaubensbekenntnis denken, der Schema Israel. Höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Niemand in Israel war im Unklaren darüber, was Gott verlangte. Immer wieder spricht das Alte Testament von den Früchten, die Gott erwartet. Gott hat also zur gegebenen Zeit ein Recht auf seine Früchte. Hier begegnen wir, meine Lieben, einen äußerst langmütigen, gütigen Gott. Langmut, altes deutsches Wort, was heißt das eigentlich? Ein ruhiges, ein beherrschtes, ein nachsichtiges Ertragen und Abwarten, eine unbeschreibliche Geduld, Langmut, die Geduld Gottes. Sie steht hier geradezu im Kontrast zu der Rebellion des Menschen. Gott überfordert niemanden. Zur gegebenen Zeit schickt er seine Diener. Was tun die Weinbergpächter? Was tut der Mensch? Was tut der Mensch, wenn er mit Gottes Anspruch konfrontiert wird? Der erste Diener wird verprügelt und mit leeren Händen davongejagt. Der Weinbergbesitzer schickt einen zweiten Diener. Der wird nicht nur verprügelt, sondern mit dem wird sogar Schindluder getrieben. Die Bosheit kommt schwer zur Besinnung. Ja, sie eskaliert leicht. Und in unserem Text wird bei dem zweiten Diener nicht nur das Schlagen erwähnt, sondern dieser wird verhöhnt, er wird beschimpft, verspottet. Und man hat fast den Eindruck, dass Jesus hier die Schlüsselbilanz der Chronikbücher zitiert. Chronik, 2. Chronik 36, 15. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten. Noch immer ist die Geduld des Herrn nicht zu Ende. Er schickt noch einen dritten, heißt es in Vers 12. Welle auf Welle ergeht die prophetische Botschaft im Laufe der Jahrhunderte. Erst zur Zeit Mose, durch ihn bekam das Volk die Tora, das Gesetz, die Wegweisung Gottes, das heißt Tora, in schriftlicher Form. Und dann ging es weiter, die prophetische Botschaft zur Zeit Samuels, dann zur Zeit Davids, Nathans, zur Zeit Elias und Elisas, dann zur Zeit der Propheten. Gott hat durch die Propheten immer wieder geredet und immer wieder hat sein Volk gegen Gott rebelliert, ihn beleidigende Schläge zugeführt. Das wird ganz besonders bei den Propheten deutlich. Micha, Jeremia, sie wurden festgenommen. Jeremia wurde geschlagen. Uria, der Prophet, wurde vom König Joachim getötet. Ebenso wurde auch Johannes der Täufer, der letzte große Prophet, getötet. Oder denken wir an Zacharia, er wurde gesteinigt. Und was haben Jesaja und Amos alles erleiden müssen? Das Bild des Propheten und das Bild des Märtyrers sind eng verwoben in der Schrift. Über Jahrhunderte hinweg hat Gott mit Israel Geduld gehabt. Er hat gewarnt, er hat gemahnt. Gottes Geduld, seine Langmut, seine Treue, seine bedingungslose Bundesliebe, sie wird an vielen Stellen des Alten Testaments betont. Gottes Güte gab immer neue Zeit zur Umkehr. Aber die Rebellion des Menschen nahm nicht ab, sondern zu. Auch der dritte Knecht wird abgewiesen, blutig geschlagen, aus dem Weinberg hinausgeworfen. Meine Lieben, hier wird die Geschichte zum Spiegel der Schuld. Schuld auf Schuld hat der Mensch auf sich geladen. Welcher menschliche Weinbergbesitzer hätte sich das so lange gefallen lassen? Gerade diese Unmöglichkeit ist hier in diesem Gleichnis beabsichtigt, denn sie soll uns die unbegreifliche Langmut und Geduld Gottes veranschaulichen, die der Menschen trotz seiner Verblendung und Verdorbenheit auf der Spur bleibt. Gottes unendliche Langmut, seine Güte, seine Liebe, sie finden ihren Höhepunkt in der Sendung des eigenen geliebten Sohnes. Was soll ich tun? Fragt sich der Besitzer des Weinbergs. Ich werde meinen Sohn schicken, ihn, den ich so sehr liebe. Ich lese das und ich kriege Gänsehaut. Ihn, den ich so sehr liebe. Der Vater, der Herr des Weinbergs, gibt also sein Liebstes, sein Höchstes. Zuletzt sandte er seinen Sohn. Dieser Satz, meine Lieben, durchzieht wie so ein Leitfaden das ganze Neue Testament, die als betont, dass Gott zuletzt und damit endgültig und unüberbietbar in seinem Sohn geredet hat. Es erinnert uns an den Prolog des Hebräerbriefes, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, den er, durch den er auch die Welten gemacht hat. Der Vater ist bereit, sein Liebstes zu geben, seinen Sohn. Dürfen wir nicht übersehen, dass Jesus sich durch diese Gleichnisgeschichte in eindeutiger Weise als Gottes Sohn bezeichnet. Auch als er an Palmsonntag da nach Jerusalem geritten ist, Calvin hat es erwähnt, da füllt sich eine messianische Prophetie. Die Leute haben genau gewusst, welchen Anspruch Jesus stellt. Und dieser Anspruch, sowas Gewaltiges. Auch heute noch, wenn Jesus dir nahe kommt oder jeder Mensch nahe kommt, dann gibt's im Grunde keine Neutralität. Entweder du krönst ihn oder du killst ihn. You either crown him or kill him, hat einmal Tim Keller gesagt. Ich habe das von ihm. Was wird mit dem Sohn, mit Jesus geschehen? Auch der Sohn findet weder Heimat noch gastliche Annahme in dem, was schließlich ihm gehörte. Als die Pächter den Sohn kommen sahen, überlegten sie, was sie tun sollten. Das ist der Erbe, wenn wir ihn umbringen, gehört das Erbe uns. Ich finde das so faszinierend. Jesus enthüllt hier die Verschwörung, welche die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes gegen ihn schon schmiedeten. Und er tut das vor allen Zuhörern dort im Tempel. Sie haben es alle gehört. So wie Jesus das hier durch diese Gleichnisgeschichte voraussagt, ist es auch geschehen. Man hat ihn, den Sohn Gottes, draußen vor den Toren Jerusalems an ein Kreuz genagelt. Man hat den Sohn gnadenlos umgebracht. Jesus hat damit in diesem Gleichnis in verschlüsselter Form ausgedrückt, obwohl ihr Menschen von Gott nur zu Pächtern gemacht seid, habt ihr euch zu Herren des Weinbergs, zu herrschsüchtigen Despoten aufgeschwungen. Weil ihr selber Herr sein wollt, wollt ihr euren himmlischen Herrn nicht mehr dulden. Meine Lieben, auch hier, glaube ich, wird letztlich die Ursünde des Menschen aufgedeckt. Das ist auch letzten Sonntag erwähnt. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen Gott sein. Auch wenn es hier vordergründig um Israel geht, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir im Handeln Israels eine Reflexion des gefallenen Zustands der ganzen Menschheit sehen. In einem gewissen Sinne ist dieser Weinberg auch ein Schattenbild, nicht nur für Israel, sondern auch für die ganze Menschheit. Der Mensch, er wurde in dieses Leben, auf diese Erde als Pächter gewissermaßen eingesetzt. Und was haben wir gemacht? Was haben die ersten Menschen gemacht? Sie rebellierten gegen Gott, sie wollten selber Gott sein. Wir Menschen möchten, wie die Weinbergpächter, alles für uns selbst beanspruchen. Unsere Arbeitskraft, unsere Leistung, schließlich auch der ganze Raum unserer Arbeit, unser Leben, eben den Weinberg selbst, haben wir an uns gerissen. Der Mensch hat sich von Gott emanzipiert. Wir wollen unabhängig sein und von niemandem etwas uns sagen lassen. Vor über 100 Jahren haben die humanistischen Philosophen das goldene Zeitalter vorausgesagt, in dem Gott, ja dieser Gott, irrelevant, unwichtig ist. Und in dem Armut und Krankheit und Krieg vorbei sein werden. Es kam ganz anders, wir kennen die Geschichte. Zwei schreckliche, grausame Weltkriege, Genozide, der Holocaust. Die Natur des Menschen, sein eigentliches Wesen ist nicht, wie der Dalai Lama so schön sagt und die Hände zusammenhält, Liebe und Mitgefühl. Wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dann wissen wir, dass das nicht stimmt. Beziehungen brechen täglich auseinander. Es gibt Krieg, es gibt Terror, Betrug, Konflikte, Ungerechtigkeiten, Lügen, Finanzaffären, ein Blick in die Zeitung, ein Blick um uns herum, ein Blick in uns hinein. Belehrt uns eines anderen, als dass der Mensch edel und gut ist. Was um alles in der Welt passiert denn im Weinberg Gottes? Die Geschichte gibt ja darauf Antwort. Der Mensch will auch heute noch den Weinberg selbst regieren. Er will nicht nur Pächter, sondern Herrscher sein. Er will nicht, dass ein anderer über ihn herrsche. Der Mensch fürchtet Gott nicht. Das Abweichen von Gottes Wegen hat immer hier seinen Grund. Gott nicht fürchten. Der unerlöste Mensch hat keinen Respekt vor Gott. Er kümmert sich nicht um Gott. Und wenn der Mensch Gott nicht respektiert, dann hat er auch keine Liebe zu Gott. Und Liebe zu Gott ist das Höchste. Es ist die wichtigste Frucht, die er von uns erwartet. Aber der unerlöste Mensch lebt sich selbst und lebt damit in Rebellion gegen Gott. Und wir sind nicht besser als Israel. Nein, nein, nein. Zwar hat man über die Schuld am Tod Jesu schon viel gestritten. Ja, sind es die Römer? Ja, waren die schuldig? Waren es die Juden? Die Schuld liegt im gleichen Maßen bei Israel und bei den Heiden, so wie Jesus auch für beide starb. Und wir sollten uns nicht über Israel erheben, denn wir Nicht-Juden sind nicht besser. Der Apostel Paulus, er sagt das eindeutig im Römerbrief Kapitel 3, dass jeder Mensch ohne Ausnahme, egal von wo er kommt und wer er ist, unter dem gerechten Urteil Gottes steht. Und das lautet schuldig vor Gott. Das ist die Diagnose Gottes über uns Menschen. Sowohl nicht Juden als auch Juden, im Grunde sitzen wir alle im gleichen Boot, schuldig vor Gott, wenn man Gottes Maßstäbe anlegt. Ich möchte die Anwendung dieses Gleichnisses noch ein wenig mehr zu uns herüberziehen. Auch zu unserem Volk hat Gott immer wieder im Laufe der Geschichte gesprochen. Aus unserem Land ging die Reformation aus. Man wollte damals wieder zurück zu den Maßstäben Gottes, zu dem, was die Schrift sagt. Sola Scriptura. Allein das Wort Gottes, hatten sich die Reformatoren auf die Fahne geschrieben. Wo stehen wir heute? Mit Bedauern müssen wir erkennen, dass die Kirche der Reformation zu einer protestantischen Kirche der Aufklärung geworden ist, wie das einmal ein evangelischer Pfarrer sehr treffend formulierte. Und mit Aufklärung ist diese moderne philosophische Strömung der letzten 200 Jahre gemeint, wo letztlich gilt, was der menschliche Verstand sagt und wo das gilt, auch wenn es gegen Gottes Wort ist. Denn wer die Gottheit Christi in Frage stellt, der versucht, so wie Spurgeon das schreibt, der versucht im Grunde ihn zu töten, denn der Sohn lebt nicht, wenn seine Gottheit nicht da ist. Es gehört zu Christus, dem Erben aller Dinge, dass er Gott ist. Und seine Gottheit leugnen, heißt das Messer gegen ihn zücken. Diese Einstellung der Weinbergspächter ist leider auch heute noch bei vielen Menschen, auch hier bei uns im sogenannten christlichen Abendland, zu finden. Und das macht mich unsagbar traurig, ihr Lieben. Wer nur für sich selbst lebt, wer Gott nicht als den Weinbergbesitzer ehrt, wer sich nicht vor seinem Sohn, der Herr und Heiland und König und Erben aller Dinge ist, beugt und demütigt. Wer sich nicht ihm hingibt, sich ihm völlig ausliefert, der bleibt mit seiner Schuld und wird letztlich von dem Stein, der zum Eckstein geworden ist, im Gericht zermalmt. Gottes unendliche Langmut und die Rebellion des Menschen. Das ist das Erste, was das Gleichnis uns hier vor Augen führt. Ab Vers 15b stellt Jesus den Ernst des Gerichts vor. Und wird deutlich gemacht, das ist das Zweite, was ich hier noch sehe, Gottes gerechtes Gericht wird die treffen, die Jesus ablehnen. Was wird der Herr des Weinbergs mit den Pächtern tun? Wer die hebräische Bibel kannte, der wusste die Antwort. Er wird kommen, er wird die Pächter beseitigen, umbringen. So war es früher geschehen, wenn man sich gegen Gott, den Herrn des Weinbergs, vergangen hatte. Aber hier in diesem Gleichnis klingt dann noch was anders an. Ein neuer Ton klingt auf. Er wird den Weinberg anderen anvertrauen, Vers 16. Das heißt, doch Israel wird aus seiner Vorrechtstellung erstmals weggerückt werden. Die anderen, von denen Jesus hier spricht, ist die Gemeinde Jesu, die nicht ein nationales Volk sein wird, sondern Herausgerufene aus allen Nationen. Durch die Zuhörer ging ein Aufschrei. Alles nur das nicht. Die einen werden es mit Entsetzen gerufen haben. Es kann doch gar nicht sein, dass das jetzt der Messias ist und dass der dann stirbt. Es kann doch gar nicht sein, dass ein solches Gericht über Israel losbricht, werden die anderen gedacht haben. Aber Jesus konfrontiert seine Zuhörer mit dieser Frage, was bedeutet denn das Schriftwort? Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dieses Schriftwort, das finden wir übrigens im Psalm 118, 22. Und wir wissen, dass Psalm 118 zu den sogenannten Hallel-Psalmen gehört. Diese Psalmen, die hat man bei der Passafeier in Israel gesungen. Und Jesus wusste, in Kürze wird also in ganz Jerusalem diese Schriftstelle gesungen werden. Aber verstehen die Passa-Teilnehmer auch, was sie bedeutet? Nun, wenn der Stein, von dem hier die Rede ist, gemäß dem Prophetenwort aus Daniel 2, auf den Messias zu deuten ist, und diese Deutung wurde unseres Wissens damals von den Juden schon so akzeptiert, dann ergibt sich doch aus Psalm 118 zweifelsfrei die Verwerfung des Messias. Die Bauleute, die Führer Israels werden den Messias ablehnen. Das sagte Psalm 118 ganz klar voraus. Aber gerade der verworfene Messias, der wird später zum Eckstein. Er wird zum Schlussstein des ganzen göttlichen Heilsplans. Der Eckstein. Das konnte ein großer Stein im Fundament sein, der an die Ecke gelegt wird und so die Lage von zwei Wänden bestimmte. Oder es war der Stein, der das ganze Gebäude zusammenhielt. Es hat im Grunde diese Bedeutung. Alle Linien der Heilsgeschichte, sie laufen auf den Messias zu, auf Jesus zu. An ihm hängt das ganze Heil. Ist Jesus aber erst zum Eckstein geworden, dann wird er als Richter wiederkommen und jeden Widerstand brechen. Das ist die Botschaft von Vers 18. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Und der auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Das sind Gerichtsworte. Die erste Hälfte dieses Verses bezieht sich auf die Menschen, die Jesus angreifen, die ihn direkt bekämpfen. Ein solcher Angriff geschieht zum Beispiel dort, wo ich an Jesus Ärgernis nehme. Auch dort, wo ich mich bewusst seinem Wirken entgegensetze. Doch mit Jesus wird keiner fertig. Das besagen diese Worte. Der wird zerschmettert, der wird zu Staub. Wer also in irgendeiner Form gegen Jesus kämpft, der macht sich kaputt. Denken wir doch nur an den Ausruf des römischen Kaisers Julian, der von Jesus nichts mehr wissen wollte, aber vor seinem Tod schrie: Du hast gesiegt, Galiläa! Oder denken wir an die Worte eines Nietzsche, der voller Begeisterung vom Tod Gottes geschrieben hat, aber am Ende seines Lebens in seiner seelischen Umnachtung sagen musste: Wehe dem, der keine Heimat hat. Oder Voltaire, ein anderer Spotter des Evangeliums, über seinen Tod wird Folgendes berichtet: Voltaires Erde war so grauenhaft, dass auch seine intimsten Freunde es nicht bei ihm aushielten. Er fluchte ihnen und klagte sie an, ihn in dieses Elend gebracht zu haben. Abwechselnd hörte man ihn Gott lästern und dann wieder ihn anrufen. Dem Arzt bot er ein halbes Vermögen an, wenn er ihn sein Leben noch um 6 Monate verlängern könnte. Und als dieser ihm erklärte, sie können keine 6 Wochen mehr leben, schrie Voltaire, dann werde ich zur Hölle fahren und sie mit. Und bald darauf gab der Unglückliche seinen Geist auf. Wer in irgendeiner Weise gegen Jesus kämpft oder auch wer ihn nur ignoriert und ihn auf die Weise ablehnt, wird früher oder später zerschmettert werden. Er wird nicht von der Wucht des Gerichts verschont. Der zweite Satz in Vers 18 bezieht sich auf den wiederkommenden Christus am Ende der Zeit. Dieser Satz, auf wen aber der Stein fällt, wird von ihm zermalmt, stammt ja direkt von Daniel 2, Vers 34, wo der Stein alle Weltreiche zermalmen wird. Ja? Es wird am Ende der Zeit furchtbar sein für jeden, der Jesus ablehnte, wenn Jesus als der große König, Kämpfer und Richter wiederkommen wird. Jedes Weltreich, jeder Präsident, Kanzler, jeder noch lebende Mensch sinkt dann in den Staub, aber auch jede wieder göttliche Macht wie Teufel, Tod und Antichrist samt ihren Anhängern. Das ist die eindeutige Botschaft von dem Ernst des Gerichts. Das ist nicht besonders modern. Wir hören heute nicht so oft Gerichtsbotschaften. Viele Menschen finden sie lächerlich. Leider sogar Theologen bemühen sich um den Nachweis, dass es kein Gericht Gottes geben wird. Nun, die Bibel, die sagt eindeutig, Jesus wird als Richter wiederkommen und er wird alle seine Gegner ausschalten. Und meine Lieben, wir können die frohe Botschaft des Evangeliums eigentlich nicht vollständig verkündigen, ohne auch von dem kommenden Gericht zu sprechen. Gottes Gnade, seine Liebe, seine Langmut, sie wurde uns in diesem Gleichnis im Gegensatz zu der Rebellion und Verdorbenheit des Menschen vor Augen geführt. Aber unser Text hat uns auch daran erinnert, dass Gott die Menschen danach richten wird, wie sie auf die Person Jesu geantwortet haben. Die Gegner Jesu haben alle Warnungen in den Wind geschlagen. Statt sich korrigieren zu lassen, in der letzten Stunde einen anderen Weg, den Weg zum Heil einzuschlagen, halten sie an diesem Plan fest, Jesus zu töten. Und dabei waren sie klug genug, seine Worte und Warnungen zu begreifen. So haben wir es gelesen in Vers 19. Ich kann diese Predigt nur so beenden, indem ich die Frage in den Raum stelle, handeln wir anders und besser als diese Pächter? Haben wir den Sohn des Weinbergbesitzers wirklich aufgenommen? Lieben wir ihn? Haben wir uns ihm ergeben und seinen Anteil an Frucht ihm gebracht? Haben wir erkannt, dass wir vor Gott schuldig sind und dass wir nur vor ihm bestehen können, wenn wir unsere Rebellion sehen und sie bekennen und darüber Buße tun und Jesus als Herrn und Heiland erkennen? Wie stehst du zu Jesus? Gott ist es bitter ernst mit der Sünde. Nur wenn man Jesus Christus als Erlöser anerkennt, nur wenn man ihn als Stellvertreter annimmt, als denjenigen, der stellvertretend für meine Sünde, für meine Schuld gestorben ist, können wir von unserer Schuld befreit werden und dann erfahren wir, wie er unser Leben von innen neu macht. Und meine lieben Geschwister, Gott ist immer noch der gleiche heilige Gott, auch wenn es um uns, um seine Kinder geht. Wenn wir schon Jahre mit Jesus unterwegs sind, auch wenn das so ist, und die meisten von uns sind schon Jahrzehnte mit ihm unterwegs, lasst uns nicht ein flaches Bewusstsein dessen bekommen, was Schuld ist. Lass uns nie denken, ja, wir sind besser dran als Israel. Nein! Wenn wir uns selbst ehrlich ansehen, dann gibt es keinen Grund zur Überheblichkeit. Deshalb lass uns immer noch Leute sein, die einen klaren Blick haben für das, was in Gottes Augen verkehrt ist, was Gott schmerzt. Und wenn wir sündigen, dann wollen wir unsere Schuld ihm bekennen. Letzten Freitag hatten wir ja diesen Buß- und Bettag und zwar eine wunderbare Schlussveranstaltung. Und Es hat mich tief beeindruckt, Ulrich Parzani, diesen 82-jährigen Glaubensbruder auf den Knien zu sehen und zu bekennen, wir werden immer wieder schuldig, so zu lieben, wie wir eigentlich sollten. Wir müssen Buße tun. Und lasst uns von ganzem Herzen danach streben, Frucht zu bringen, geistliche Frucht für unseren Herrn, Frucht der Buße. Wir wollen unser Leben auf diesen Stein, auf den Eckstein Jesus Christus bauen, der uns, wie Petrus in seinem Brief da auch sagt, eine Kostbarkeit geworden ist. Dieser Stein, er ist eine Kostbarkeit. Und vergessen wir das nie. Wir sind nicht bei Gott angenommen, weil wir so gut sind oder weil wir besser sind als die anderen, sondern weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und uns die Gnade widerfahren ist, dass wir diese Wahrheit, dieses Wunder, diese Erlösung annehmen konnten. Lasst uns ihm dafür danken, auch in dieser Passionswoche. Amen.